Fleischer und Glashaus heute mit einer kurzen, knackigen Episode, in der es um Folgendes geht.
Die linken Politiker Jan van Aken und Ines Schwertner verzichten auf die Hälfte ihres Gehaltes. Und wir haben gute Neuigkeiten. Fleischer und Glashaus holen sich die Hälfte des Gehaltes. Das geht alles in unsere Tasche.
Das sind wirklich gute Neuigkeiten für euch. Und es gibt noch weitere Themen. Zieht's euch alle rein. Einfach.
Wir sind jetzt noch reicher als letzte Woche.
Genau, so sieht's aus. Ciao. Nein, nicht ciao. Welcome to the episode. Welcome to the episode.
Voulez-vous coucher avec Fleischer und Glashaus? Voulez-vous coucher avec Fleischer und Glashaus? Voulez-vous coucher avec Fleischer und Glashaus? Voulez-vous coucher avec Fleischer und Glashaus?
Ich wurde ja unfreiwillig gespoilert bei Seven vs. Wild. Hast du es mitbekommen?
Wie du unfreiwillig gespoilert wurdest, habe ich mitbekommen?
Nee, dass jetzt Spoiler unterwegs sind.
Ja, habe ich nicht mitbekommen. Spoiler mich bloß nicht. Du bist da ja nicht anfällig für, aber ich bin da hochanfällig.
Ja.
Heute kommt eine neue Episode.
Also, ich würde mich an deiner Stelle dann von Seven vs. Wild TikTok fernhalten, wenn du nicht gespoilert werden willst.
Okay.
Und ich glaube sogar über den Rest der Serie.
Okay, alles klar. Ich halte mich raus. TikTok wird hier direkt parallel deinstalliert.
Sogar so Texte, also
Texte.
Das kann man so in, weißt du, manchmal hat man ja diese Suchanfragen unten, die dann vorgeschlagen wird.
Ja.
Und man kann es in drei Worten, kann man diesen Spoiler erklären quasi.
Ah, alle schaffen's. Vielleicht, wer weiß. Oder diese, was ich auch nicht verstehe bei TikTok, diese Textanzeigen, die unten einem vorgeschlagen werden. Häufig sind es ja im Zusammenhang mit diesen Teil 2, Teil 3 Dingern, ne?
Ja.
Schlag den Raab, Stefan Raab, Aufnahme von 2007, wie er gegen Jürgen gemeinsam irgendeinen Prominenten erraten hat. Und dann.
Was ist das denn für ein Format?
Naja, so Ausschnitte aus alten TV-Shows zum Beispiel.
Wie oder
so.
Stefan Raab gegen Jürgen was erraten hat?
Ja, gegen, das war jetzt ein x-beliebiger Kandidat, der bei Schlag den Raab teilgenommen hat.
Ach so.
Und gegen den ist er jetzt angetreten im Prominente-Raten.
Okay, ja,
und
verstehe.
Dann ist das der erste Teil und dann steht dann unten in der Suche Schlag den Raab, Stefan versus Jürgen, Part 2 oder sowas drin.
Mhm.
Und dann kannst du direkt auf diese Suche klicken, aber meistens findet man da gar nicht den zweiten Teil, sondern irgendwas anderes.
Wenn man bei TikTok so die Suchfunktion öffnet, also nicht unter Videos, sondern die Suchfunktion, da sind auch manchmal so makabere Wörter, die dann irgendwie trenden aus irgendeinem
tot,
Grund.
Tot, häufig sind die Leute tot.
Tot, irgendwelche Leute sind tot, irgendwelche Leute haben sich getrennt, wo überhaupt kein nix dran ist. Das ist das ist auf jeden Fall sehr fragwürdig.
Mhm.
Ja.
Auch schön zu sehen, dass bei TikTok so abgeht.
Ja, ich bin so in TikTok drin in den letzten Wochen, weil ich habe ja so ein kleines Side-Project.
Ey, Digga, man muss sagen, wo wir gerade über dein Side-Projekt reden, ihr werdet es mitbekommen haben, Martin wird immer mehr zu Günther Jauch. Günther Jauch und Martin, sie verschmelzen zu einer Person.
Aber das ist ein gutes Thema. Über das andere Projekt kann ich vielleicht irgendwann nochmal reden. Das ist aber jetzt gerade
ein Quizshow-Projekt. Führ doch gerne
noch nicht der
aus.
Rede
es ist ein
wert.
Großes Quizshow-Projekt. Es startet gerade durch und Martin inszeniert sich da als Quizmaster und er macht das wirklich ganz hervorragend.
Ich kann mich jetzt mal hier, weil ich bin da natürlich auch in der. Ich bin eigentlich in jeder TikTok-Bubble irgendwie drin jetzt.
Ja.
Gefühlt zumindest. Vielleicht gibt es noch irgendwelche, die mir verborgen geblieben sind. Aber auf jeden Fall Seven vs. Wild kenne ich alles wirklich, was es gibt.
Ja.
Und dann bin ich auch in dieser Quiz-Bubble, wie du es jetzt schon hier gesagt hast.
Mhm.
Indiskreterweise.
Ja.
Und da gibt es eine Seite, die ist, das ist eigentlich meine Konkurrenz jetzt, darf ich eigentlich nicht pushen, aber da geht es nur darum, Millionenfragen, also von Wer wird Millionär aus den verschiedenen Ländern, immer die Millionenfrage zu posten. Und
was hat es mit der 20 nach 4 Stellung auf sich?
Okay, du hast es auch, die wollte ich dir jetzt eigentlich stellen, was ist die 20 nach 4 Stellung, hättest du es gewusst?
Nein, ich hätte gedacht Uhren. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, ich glaube, Uhren ist 10 nach 10 eher, ne? Weil es gibt ja bei Uhren so diesen Standard, musst ihr mal drauf achten, wenn ihr irgendwo bei Christ oder sowas vorbeilauft, dass die Uhren, die ausgestellt sind, ohne Batterie, dass sie immer diese 10 nach 10 Stellung haben. Oder auch auf Fotos, Uhren haben immer diese 10 nach 10 Stellung, weil das irgendwie ein psychologisches Ding, dass es wie so ein Smiley-Mund aussieht und das Ganze freundlicher erscheinen lässt.
Hm.
Deswegen habe ich zuerst daran gedacht, aber er meinte direkt, Bro, ich kenne mich aus, Kellner. bevor die Antworten angezeigt wurden, hat er das zu Günni gesagt.
Ja.
Und dann kam es mir irgendwie schlüssig vor, dass wie du das Besteck hinlegst. Aber wäre ich, glaube ich, vielleicht mit den Antwortmöglichkeiten sonst drauf gekommen. I don't know.
Ja, dann gab es noch eine, wie die Entfernung von Berlin zum Erdkern ist genauso lang wie A nach Kapstadt, B nach Moskau, C nach Tokio oder D nach New York. Entfernung Erdkern Berlin
Oh, was ist so?
ist vergleichbar mit.
Einmal Erdumrundung sind 40.000 Kilometer, glaube ich. Dann ist einmal quer durch, würde ich sagen, vielleicht.
Jetzt musst du mit Pi rechnen,
Jetzt muss ich
ne?
mit Pi rechnen. Sagen wir saloppe 7.000 sind bis zum Erdkern von Berlin. Bis Moskau sind es weniger, das sind vielleicht 4.000. Was war noch drin?
Kapstadt,
Kapstadt ist zu weit,
New
das sind
York, Tokio.
New York, sage ich.
Ja, ist richtig. 6.000 sind es, glaube ich,
Ah,
ungefähr.
krass, ja. Eigentlich easy für eine Million, kann man sich
Ist
schon
sehr
herleiten.
leichte Millionenfrage, ne?
Ja,
Ja,
geschenkt, geschenkte
obwohl,
Million.
wie viel ist Moskau? Ist es
Hätte ich
wirklich
jetzt gedacht,
viel?
vielleicht 4.000, aber kann ich auch falsch liegen.
Und dann, ich
Ist ja
weiß nicht,
schon
ob
sehr
das eine
westlich.
Millionenfrage war. Welches Land hat insgesamt die größten Ländergrenzen zu Nachbarländern? Weißt du?
Flächenmäßig.
Nee, Länder, also Landesgrenzen, ja, Landesgrenzen zu Nachbarländern zusammengezählt.
Größte, also welches Land hat am meisten Nachbarländer? Anzahl oder
Nee,
Kilometer?
Kilometer Strecke von Landesgrenzen. A USA, B Brasilien, C China, D Russland.
Ja, also Russland wäre natürlich das Naheliegendste. Die haben aber ja oben auch ganz viel Nordpol- und Wasserregionen, wo sie nicht grenzen. Dann haben sie da auf der einen Seite auch den Pazifik, wo sie an kein Land grenzen, sondern eigentlich ja nur unten und im Westen. Und natürlich dann irgendwo da so China und Mongolei und so ein Kram auch im Osten ein bisschen. Aber nicht so komplett umrundet. China hat schon sehr viel. Was war USA?
Und Brasilien.
USA ist raus, weil die haben auch zwei Küsten. Brasilien ist auch aus China.
Ja, richtig, Digga. Du räumst hier eine Million nach der anderen
Digga, ich
ab.
hab hier schon. So einfach kann das gehen. Sitzt man hier bei Fleischer und Lars Haus und hat schon nach 8 Minuten Aufnahme haben wir schon 2 Millionen Euro gemacht.
Ja. Geil.
Crazy, crazy. Ja, also checkt unbedingt Martins Quiz-Content auf TikTok aus.
Nein, nein, da nehmen wir nicht die Reichweite von Fleischer und Glashaus mit, das
Ich habe
wächst
dann ich,
organisch.
das wächst organisch. Ich werde den Kanal auch nicht nennen. Ihr werdet eh, es wird jetzt organisch immer größer und größer und dann werdet ihr sowieso nicht dran vorbeikommen. Ich hatte heute so einen Workshop bei der Arbeit. Eben gerade eigentlich. Das ist eine Stunde her vielleicht, dass das passiert ist. Und dann war am Anfang so ein bisschen Auflockerung, mal so eine lockere Frage, um reinzukommen, war die Frage, wer hat dich in deiner professionellen Karriere am meisten inspiriert? Und dann war die erste Person sagt, ja, mein damaliger Chef, wo ich da gearbeitet habe in den USA. Zweite Person sagt, ja, ich habe mit dem mal zusammengearbeitet und so. Und dann kommt der dritte und sagt, ja, ist jetzt ein bisschen kontrovers, aber P. Diddy. Fand ich auf jeden Fall ein Take schon mal, das
Ein
Alter.
Arbeitskollege aus ein direkter Arbeitskollege von
Ja,
dir.
genau, gesagt P. Diddy. Und konnte das auch gut erklären. Er gesagt, er will jetzt mit dieser ganzen komischen Partygeschichte will nichts zu tun haben, aber er war früher
Bad Boys for Life, hat er
und
immer
diese
gesagt.
Sean Combs, nicht Sean John, hatte ich seine Marke, ne? Und er ist so Fashion interessiert und wie er das hochgezogen hat. Und zuerst waren das so Street Styles, aber er hat gesagt, ey, ich komm von den Streets, aber möchte auch irgendwie High Fashion und Luxusklamotten machen. Und dann hat er das auch für sich erschlossen und war da erfolgreich. So ein schwarzer Entrepreneur, der das irgendwie groß gemacht hat und von den Streets kam und so, geile Geschichte, kann ich bis dahin nachvollziehen. Und wenn das so in seiner Karriere für ihn eine Inspiration war, ist ja auch fair. Fand ich nur so dieser Moment, wo so vorher sagen sie, ja, ich habe da gearbeitet, das war mein Chef Holger, der war meine größte Inspiration. Und dann kommt der Nächste und sagt hier, P. Diddy, war auf jeden Fall ein Moment.
Ja, Drake muss auch immer Kanye sagen, obwohl der Hitler mittlerweile gut findet.
Ja, kommen wir nicht drum rum. Habe ich auch, jetzt gibt es diesen Hotel Matze Podcast mit Finn Kliman, gibt es da eine Folge. Und Finn Kliman meinte da, dass so Leute, umso kaputter sie sind, umso geiler findet er die. Und das ist alles schon was dran, ne? Dass so gerade was so Künstler angeht, umso kaputter und fettiger die Leute sind und am besten müssen sie noch irgendwo auf Heroin abkacken, umso interessanter ist die Person und umso geiler ist die Kunst. Warum auch immer, eigentlich ist es ja scheiße, dass die Leute auf Heroin abkacken oder plötzlich zu Verschwörungstheoretikern oder Nazis oder was auch immer werden. Aber es macht eine Künstlerpersönlichkeit ja trotzdem immer irgendwie interessant, als wenn es jetzt so ein glattgebügelter, nichtssagender Dude ist.
Ja, aber da würde ich jetzt nicht eine direkte, also natürlich sind viele Künstler und Künstlerinnen irgendwie verarbeiten ja auch in ihrer Kunst Probleme oder haben irgendeine interessante Geschichte und zu einer interessanten Geschichte gehören natürlich auch Tiefen. Aber dass man jetzt sagt, umso gestörter, umso geiler, das finde ich, ist auch, würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben unbedingt.
Ist nicht zwangsläufig korrelierend, aber in vielen Fällen schon.
Das wäre dann ja so, dann wäre ja der, es ist ja nicht so, dass jetzt Kanye West zum Beispiel hat natürlich ein krasses psychisches Problem und ist einer der krassesten Künstler unserer Zeit, aber es gibt ja Leute, die noch viel krasser psychisch abgedriftet sind. Die wären dann ja laut Finn Klimans These alle noch besser. Dann wäre ja Favorite ein geilerer Künstler als Kanye West wahrscheinlich.
Vielleicht kommt es noch raus, dass er das eigentlich ist. Wir werden sehen.
Ja, Finn Kliman ist dann auf jeden Fall laut seiner eigenen Definition ganz normaler, psychisch gesunder Mensch, würde ich mal sagen. Nein, Spaß.
Ja.
Cool, ist ja auch cool.
Schöne Grüße an Finn Kleemann.
Schöne Grüße ins Klemansland.
Ja.
Lustig, ne, dann den Namen falsch zu sagen von uns. War
So
eigentlich auch ein
witzig.
bisschen Gag, ne?
Kleiner
Muss man
Gag.
jetzt auch mal dann anerkennen. Das war
Ja.
eigentlich Kliman, aber wir sagen Kleman einfach, ne?
Aber wird er respektieren. Er hat auch gesagt in der Show, beziehungsweise in dem Podcast, am Anfang, als Böhmermann angefangen hat zu sticheln, fand er witzig, hat gedacht, geil, Satire, hat den Content selber noch geteilt und so. Und dann kam die Show, hat angefangen zu gucken, Neo Magazin, die Folge, wo er so zerrissen wurde und was dann auch für lange Zeit das Ende seiner öffentlichen Person war. Hat er angefangen zu gucken und fand es geil und hat es gefeiert, aber es wurde dann immer schlimmer und er dachte, what the fuck, wo geht das jetzt noch hin? Und dann, als dann Krise ist geil und wir haben falsche Masken an, oder er hat falsche Masken an Flüchtlingsheimen verkauft, vermeinte ich so, dann wurde es richtig problematisch für ihn, ne? Und dann hat er gemerkt, shit, jetzt bin ich am Abgrund. Dann ist er erstmal eine Runde joggen gegangen und hat dann mit seinen Statements im Nachhinein noch alles viel schlimmer gemacht.
Ja. Und was sagst du jetzt? Hat er sich rehabilitiert?
Naja, was heißt rehabilitiert, ne? Ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass viele Leute noch böse auf ihn sind, aber er hat jetzt nicht seinen Status von vorher wiederhergestellt. Kommt drauf an, aus welchem Winkel man rehabilitiert betrachtet.
Also ich finde, ein Punkt, den er... weiß nicht, ob ich sagen kann, er unterschlägt den ein bisschen. Er entschuldigt sich ja natürlich, aber auch nicht vollumfänglich. Also er fühlt sich immer noch zum Teil zu Unrecht be beschuldigt in manchen Punkten.
Ja.
Ist mein Eindruck zumindest, teilst du auch,
Ja.
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 Und ein Punkt lässt er irgendwie weg. Und der ist, dass dieses Ganze etwas Gutes tun, was er ja mit den Masken gemacht hat. Er hat ja immer gesagt, wir machen sowas Gutes dafür. Das war ja auch einer so der Hauptkritikpunkte, dass es eigentlich nichts Gutes war, sondern dass es Profit in die eigene Tasche. Und er sagt, ja, es hat nicht so geklappt, was wir machen. Ich dachte, es funktioniert so. Und dann habe ich anderen Leuten vertraut, anderen Leuten diese,
Produktion und so in
ja.
Auftrag geben und habe aus Versehen, obwohl ich behauptet habe, wir machen das zum Selbstkostenpreis, habe ich aus Versehen ein paar hunderttausend Euro damit verdient, ohne es zu merken. Das ist immer noch die Story, die er auch jetzt in diesem Podcast zum Beispiel
Ein paar
erzählt.
hunderttausend, sagt er, hat er, ist es wirklich, was er verdient hat?
Ja.
Oh, das ist schon, also, er sagt zwar, er hat noch andere Unternehmen, dass das Geld dann.
Er wird jetzt so viel Kohle gemacht. Millionen hat er gemacht mit Bildern, die er verkauft hat, zum Beispiel. Mit seiner Musik. Der hatte ja 20, 30 verschiedene Unternehmen. Der wird so steinreich sein, der Mann.
Und was er halt nicht, was halt immer ein bisschen unterschlägt, meinem Gefühl nach, ist diesen Image-Push, den ihm das gegeben hat, dass er halt immer der Viva con Aqua-Typ war, dass er halt dann der Typ war, der alle Masken verschenkt hat und Deutschland gerettet hat, mehr oder weniger.
Ja.
Wodurch er dann einmal Geld verdient hat und vielleicht selbst diese 100.000, das kann ich jetzt wenig einschätzen, vielleicht ist das sozusagen, er hat ja auch das eigentlich ganz gut erklärt, dass diese Selbstkostenkiste, dass es halt schlecht wirklich nicht
Zu
so
kalkulieren
gut zu
ist.
kalkulieren ist, weil man halt auch Mitarbeitende mit einberechnet und so weiter. Dass das dann vielleicht dieses Selbstkostending gar nicht mal das Schlimme ist, aber dass das ja trotzdem auch Investitionen in seine Marke sind und dass das natürlich nochmal auf eine andere Art und Weise monetarisierbar
Ja,
ist.
das hat er jetzt schon in dem Podcast so auch dargestellt, dass er das auch gemacht hat, um gemocht zu
Ja,
werden und
aber
um
um
sich selber.
gemocht zu werden, ist was anderes als Geld zu verdienen.
Ja. Seine eigene Marke zu stärken, ja.
Bei so einem Geschäftskonzept hat natürlich gemocht werden noch einen
Ja, langfristige Vorteile für
anderen
alles
Wert.
andere Business, was man noch macht.
Und
Ja.
dann dazu kommt, will jetzt auch nicht, also ich bin jetzt kein großer Fan seiner Musik, aber muss ja auch nicht sein, ist ja auch okay. Und ich will jetzt auch nicht verbieten, dass er in der Öffentlichkeit weiter auftritt. Aber er hatte ja auch bei seinem ersten Album, war ja so der bisschen der Approach, so okay, wir machen dieses Album, es gibt es nur einmal, wird es gepresst, dann nie wieder, limited und so, ich will, dass die Musik wieder ihren Wert hat und so weiter. Und dann macht er jetzt ein neues Album, wo er auch damit wirbt, dass es so sperrig ist und er hat alles verarbeitet. Und natürlich kann er es auch dann vermarkten, aber dann dazu so eine ausführliche TikTok-Kampagne zu starten, irgendwie, das ist dann für mich wieder widerspricht irgendwie diesem eigentlichen Gedanken, den er vorher halt da mit seiner anderen Musik vertreten hat.
Ja, habe ich gar nicht mehr angeschaut, die
Ja,
TikTok-Kampagne.
ist auch nicht so
Ist
erfolgreich.
nicht so eingeschlagen. Ich meine, man muss ja sagen, wir sind auch ein sperriger, edgy, unkommerzieller Podcast und wir vermarkten uns auch über TikTok, ne?
Ja, das
Und wirklich mit den plumpesten Methoden.
teilweise sehr plump. Ja, das.
Also, wenn ihr richtig geile Blind Rankings sehen wollt, dann schaut mal vorbei bei Fleischer und
Aber
Glasser.
handgemachte Blind Rankings, muss man dazu sagen.
Noch, Digga, aber auf kurz oder lang werden wir auch zu faul machen.
Haben
Fremdrankings.
wir selber
Ich habe schon wieder,
geschmiedet.
ich habe zwei in der Retorte, ich werde die dir im Nachgang mal zeigen.
Du hast Christian Lindner aber auf die 3 gerankt.
Wo habe ich den auf die 3 gerankt?
Nee, doch, in den Politiker-Ranking ist Christian
Da
Lindner
hast du
auf die
meinen.
3.
Ja, aber alles andere war noch schlimmer. Also, was hätte ich da machen sollen? Ich hatte Höcke in der Verlosung, ich hatte Weidel, ich hatte den kleinen Friedorik, aka Friedrich Merz. Ich hatte, glaube ich, Fipsi Amthor drin. Ich hatte Hans-Georg Maaßen drin. Und Wagenknecht, wo soll ich denn den Krischi hinpacken denn?
Undankbar.
Undankbar, ne?
Ja.
Na, das habe ich nochmal neu gemacht und werde ich dir nochmal zeigen. Und dann kannst du deine Meinung dazu abgeben, weil wir müssen ja am Ball bleiben, müssen jeden Tag jetzt den Content rausbumsen, als gäbe es keinen Morgen.
Schaut doch mal vorbei bei uns auf TikTok und auch bei Finn Kliman gerne.
Ja.
Wohlwollend auch bei Finn
Und hört
Kliman.
euch seine neue Platte an. Wie heißt sie denn?
Weiß ich nicht mehr.
Alles Kliman, New Start.
Wo wir bei Politik waren, dein Politiker-Ranking, hast du mitbekommen, dass eine neue Parteispitze von Die Linke gewählt wurde?
Ja, absolut. Jan van Aken, Hamburger Boy, ist an die Parteispitze gewotet worden.
Aus
Gem
Glinde.
gemeinsam mit einer Kollegin Ines Schwertner heißt sie, die mir völlig unbekannt war und scheinbar bisher auch eher in der zweiten Reihe der Partei unterwegs war. Sie war jetzt zum Beispiel bei der Europawahl auf Rang 5 in der Liste, was das sie ja nicht schlechter oder besser macht, aber es ist relativ wenig über sie bekannt, ist mein Eindruck. Und Jan van Aken ist schon eine prominente Persönlichkeit, vor allem für Hamburger, weil er eben hier besonders aktiv ist.
Ja, die Ines Schwertner hat auch ein, ist Publizistin, die hat so ein linkes Magazin gemacht. Aber ja, sie ist auch jünger, sie ist 89er Jahrgang und ich glaube, Jan van Aken ist schon über 60 oder so, auf jeden Fall schon.
Ja.
Er hat schon einiges an Lebenserfahrung und auch sehr stark. Also ich bin auf jeden Fall ziemlich überzeugt von ihm, muss ich sagen. Habe mir einiges von angehört.
Guter Mann, leider auch gegen Support für die Ukraine.
Nein, nein, er ist nicht gegen. Das ist nämlich er ist nicht gegen Support für die Ukraine. Er ist auch gegen Waffenlieferungen, aber im Gegensatz zu den ganzen Wagenknecht- und Weidel-Leuten ist er. Sagt er, die Sanktionen, die gemacht werden, die gehen nämlich nicht weit genug. Die
Ja,
gehen ins Leere.
ja.
Und das finde ich, muss ich auch sagen, auch im Vergleich, wenn man das dann mit der aktuellen Regierung, insbesondere FDP, vergleicht, die ja, und eigentlich Grüne auch, wenn man ehrlich ist, aber er hatet Grüne auch richtig. Grüne sind für ihn das Gleiche wie die FDP, sagt er. Das ist ein bisschen
Echt?
gewagter Take, aber ganz lustig. Oder hat er mal gesagt, weiß nicht, ob er es jetzt heutzutage auch noch so sagen würde. Er sagt nämlich, die zum Beispiel ein großes Problem, was er ankreidet, ist die ganzen Millionäre in Russland. 20.000 Millionäre, die teilweise auch ihr Vermögen in Deutschland haben,
Ja.
unter anderem in Immobilien, sind seiner Meinung nach auch sozusagen der Unterbau des Krieges. Und die halt den Krieg supporten natürlich in Russland. Aber dass die Bundesregierung sozusagen das boykottiert, dass es in Deutschland ein Transparenzregister für Immobilien gibt, sodass man die halt sanktionieren könnte hier in Deutschland. Ihre
Ja.
Villa am Starnberger See ist sein Beispiel. Aber das wird halt von der Bundesregierung, kann man sich ja vorstellen, auch wer da am meisten blockiert, wird blockiert, so werden Sanktionen blockiert und ja, auf der anderen Seite werden Waffen geliefert, was ich muss da auch sagen, Waffenlieferung ist halt ein scheiß Thema, aber ich bin grundsätzlich, halte ich es auch leider aktuell für auswegslos. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, was er auch sagt, seit dem Ausbruch des Krieges, ich glaube, es ist jetzt langsam sukzessive runtergestuft worden, aber es werden immer noch Milliarden nach Russland
Ich
geschickt
glaube
aus
nicht mehr. Ich
Deutschland.
glaube, es wird gar nichts mehr nach
Aber
Russland
seit
geschickt.
Anfang des Krieges
Ja, ja,
wurden
ja.
Milliarden nach Russland geschickt. Damit wurde sozusagen, hat Deutschland also von beiden Seiten den Krieg investiert. Und ich
Ja.
finde, da ist er im Vergleich, auch wenn er sagt, ich bin gegen Waffenlieferung, aber er ist auch jetzt keiner, der das, wie gesagt, wie Weidel oder Wagenknecht
Ja,
macht.
das stimmt. Das ist also auf jeden Fall wesentlich erträglicher sein Standpunkt diesbezüglich. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht so realpolitisch zu sagen, ja, wir sind für Diplomatie und so und wir wollen Moskau an den Verhandlungstisch bringen, aber das funktioniert halt nicht,
Ich
ne?
finde, er ist außenpolitisch hundertmal realpolitischer also hundertmal ehrlicher als die komplette Ampelregierung, auch wenn ich Ampelbashing
Na,
hasse,
aber er
auch
hätte jetzt
gegen
mein,
die
sein,
CDU,
sein Take
CSU.
ist, mein, sein Take ist direkt Ölembargo. Zum Beispiel Krieg bricht aus, direkt Ölembargo, sagt Van Aken. So, dann sage ich dir eine Sache, wenn man das gemacht hätte, hätte man hier nachts irgendwie kein heißes Wasser gehabt und keine Heizung oder so, hätte man ja überlebt und dann wäre Habeck losgeflogen und hätte sich andere Partner gesucht, um sein Energie zu importieren. Und in der Zwischenzeit wären die Leute, die jetzt schon auf der Straße sind, weil wir 5% Inflation haben, die wären aber komplett ausgerastet, wenn sie plötzlich nachts ihre Lampe nicht mehr anbekommen oder kein warmes Wasser mehr haben. Und dann wäre die Regierung direkt wieder gestürzt worden. Man muss halt immer irgendwie abwägen, was man den Leuten zutrauen kann und was moralisch sinnvoll ist so. Das ist so idealistisch gesehen, klar. Die greifen Ukraine an, drehst du denen den Hahn zu an alles, was irgendwie an Geldern fließt. Aber es ist in der Praxis nicht so leicht, glaube ich. Und diplomatische Gespräche und ein Frieden am Verhandlungstisch mit Moskau ist halt de facto nicht möglich. So, wenn man jetzt aufhören würde, Waffen zu liefern und sagen, wir reden stattdessen mit Moskau, dann nehmen sie halt die komplette Ukraine ein.
Wie gesagt, ich glaube halt auch im Moment, dass es alternativlos ist, Waffen zu liefern, aber im Gegensatz zu allen anderen, finde ich, hat er da echt die richtigen Approaches. Zum Beispiel auch, dass er sagt, man müsste das mit Xi Jinping über China halt viel mehr versuchen, Russland zum Frieden zu bewegen. Das ist halt immer schwer jetzt zu beurteilen, ob was da von westlicher deutscher Seite ausprobiert wurde, wirklich.
Ja.
Da gibt es ja auch diese Geschichte, dass das in der Türkei, dass der Frieden da eigentlich schon da war und dass Biden das dann abgelehnt hat oder Zelensky oder wie auch immer. Gibt es ja alle möglichen Geschichten zu. Schwer, das komplett nachzuvollziehen, aber ich muss sagen, gerade wenn man sich dann so FDP-Rhetorik anguckt, die ja absolute Waffenlieferungsbefürworter sind, was es hat auch Gründe, Waffen zu liefern, aber wenn man dann sieht, was auf der anderen Seite so, dass da quasi beide Seiten finanziert werden über Monate lang aus Deutschland, das ist natürlich, also wahnsinniger geht es ja nicht eigentlich.
Ja, es ist irgendwie, landet man häufig in diesen Zwickmühlen. Zum Beispiel jetzt ist ja auch Amerika dabei, Waffen nach Israel zu liefern und auf der anderen Seite Katastrophenhilfe in Palästina zu leisten, ne? Das ist auch,
Deutschland liefert jetzt ja auch wieder Waffen.
genau, dann macht Deutschland genau das Gleiche. Also auf der einen Seite gibst du denen die Waffen, um Palästina anzugreifen, und dann machst du Entwicklungshilfe und nicht Entwicklungshilfe, sondern Katastrophenhilfe in Palästina, um den Leuten zu helfen. Das ist ja völlig absurd. Aber irgendwie gleitet man in diese schwachsinnigen Situationen rein als Staat
Ja,
hier und da.
und
Und was ich mir aber sagen, unabhängig von Ukraine-Politik, ich glaube, da sind die Standpunkte klar. Er hat da sehr gute Takes. Er sagt, es darf in Deutschland keine Milliardäre mehr geben. Und das ist nun wirklich so ein No-Brainer für mich. Keine andere politische Partei außer die Linke sagen das. Kein Mensch hat das Anrecht, Milliardär zu sein. Es macht keinen Sinn, dass es Milliardäre gibt. Man ist
Ja.
nicht glücklicher, ob man 100 Millionen hat oder 1 Milliarde. Es ist genau das Gleiche. Die Kohle kannst du eh nicht in deinem Leben ausgeben. Deswegen Vermögenssteuer durchbumsen, radikal irgendwie an die Vermögen ran und den Leuten die Kohle aus der Tasche ziehen, die zu viel haben, um zu leben.
Ja, ich wollte noch einen Zusatz vielleicht zu dem Ukraine-Thema sagen. Man muss auch, also Jan van Aken, der war bei der UN, ne? Der hat bei der UN gearbeitet. Also, wenn jemand Ahnung von Außenpolitik hat und wirklich, also in New York bei der UN, ich glaube, das sagt schon so viel darüber aus, dass man da nicht jemanden hat, der halt wagenknechtmäßig sagt, wir müssen wieder Freunde mit Putin
Ja,
sein, um günstiges
absolut.
Gas zu bekommen.
Total. Sehe
Das
ich auch
ist,
so.
ja.
Ich widerspreche trotzdem, aber finde ich inhaltlich viel, viel besser und sinnvoll, dass dieser Standpunkt auf der politischen Landschaft und Landkarte vorhanden ist.
Ja, und wenn du, also, ja, er ist gegen Waffenpolitik auch, aber es ist trotzdem so, finde ich, man hat ja trotzdem das komplette andere Parteienspektrum, abgesehen jetzt von AfD und Wagenknecht, die pro Waffenlieferung sind, aber die halt, die auch pro Sanktionen sind. Und dann hätte man wenigstens da einen Punkt, wo man sich dann vielleicht auf einem mal einen gewissen Kompromiss sind, wo es die Möglichkeit gibt, einen sinnvollen Kompromiss zu machen, wo man sagt, okay, wir liefern Waffen, aber wir machen dann wenigstens auch die Sanktionen richtig.
Und versuchen irgendwie diplomatische Schritte in die Wege
Und
zu leiten.
ja,
Mehr
also.
intensiv. Ja, sehe ich auch. Gut, dass es das gibt. Ist ja häufig so eigentlich. Deswegen auch bitter, dass die Linke so schlecht dasteht, ne? Weil ich kann da einige Sachen nicht unterschreiben, aber sie sind trotzdem wichtig im politischen Diskurs und im Bundestag auch wichtig, ne? Sie stellen kleine Anfragen, große Anfragen und sind radikal für soziale Politik, ne? Jetzt zum Beispiel wollen sie auch in den Wahlkampf gehen mit, sie haben gesagt, zwei Themen nehmen wir uns vor. Das erste Thema hatten sie jetzt verabschiedet auf dem Parteitag, ist Mieten. Wir sagen, unser Thema Nummer eins für den Wahlkampf ist bezahlbarer Wohnraum und Mieten. Finde ich cool so. Knüpft sich keiner so vor und ist ein super dringendes Thema für die allermeisten. Und das zweite Thema wollen sie jetzt rausfinden, indem sie Hausbesuche machen. 100.000 Hausbesuche wollen die Politiker der Linkspartei machen und die Leute einfach nur fragen, wollen keine Wahlwerbung machen, sondern einfach nur mit den Leuten sprechen, wo drückt der Schuh und dann irgendwie abwägen, was sie als zweites Thema festlegen.
Das gab es auch schon in der Landtagswahl in Brandenburg, glaube ich, hat ein Direktkandidat, das auch schon mit ganz vielen Hunderten oder Tausenden Hausbesuchen hat er das auch geschafft
Und war
schon.
sogar erfolgreich in seinem Bezirk danach, ne?
Ja.
Nur natürlich in einem Bezirk das zu machen, ist leichter als in ganz Deutschland.
Ja, aber es ist so, das ist so Blaupause bisschen. Und ja, ich wollte auch zu Milliardären und zu Reichensteuer, würde ich vielleicht auch nochmal was sagen, weil es gibt natürlich auch Punkte, die dagegen sprechen, also die da vorgebracht werden, sage ich mal. Und ich finde aber, die lassen sich alle ziemlich gut entkräften, weil so ein Hauptargument ist ja, die Vermögen liegen nicht auf der Bank rum, sondern die liegen in Unternehmen.
Ja.
Und das ist ja verständlich, keiner will, nur weil, wenn ich jetzt ein Unternehmen erben würde, was 100 Millionen ist und ich dann 20 Millionen davon abgeben muss und dann am nächsten Tag 300 Mitarbeiter entlassen muss, das will ja niemand. Das ist
Ja.
ja kontraproduktiv. Aber da gibt es ja auch Modelle, dass das entweder abgestottert wird. Ich könnte mir auch etwas vorstellen, ich weiß nicht, ob es das gibt, dass man halt sowas wie Vergesellschaftung von Unternehmen. Ich finde eh, ich habe auch schon in meiner Berufslaufbahn Unternehmen kennengelernt, die so in zweiter Hand familiärer Hand sind und dass dann sozusagen die Nachfolger, die Erben, Geschäftsführer waren, aber dann im Unternehmen Leute waren, die viel länger im Unternehmen waren. Und da dachte ich mir, wieso beteiligt man die Leute nicht an Unternehmen? Ich glaube, dieses, was es ja auch in so ein bisschen Silicon Valley-mäßig, würde ich das sagen, Mitarbeiter, kann man es so nennen, Mitarbeiter am Unternehmen beteiligen.
Ja.
Das finde ich, ist ein Konzept, was man auf jeden Fall für solche Fälle vielleicht.
Ja, Vergesellschaftung ist was anderes, ne? Das klingt immer so nach Verstaatlichung. Aber da geht es eher darum, Unternehmensanteile an Mitarbeiter auszuschütten, ne? Das ist
Das
ein klassischer amerikanischer Ansatz.
finde ich gut und auch wenn es eine gewisse Größe angeht, habe ich auch nichts, ich persönlich auch nichts gegen Verstaatlichung.
Wenn es so Grundressourcen, Google verstaatlichen zum Beispiel, für mich eine sichere Bank. So, es ist einfach ein Grundbedürfnis, was abgedeckt wird, wie Trinken und was ist noch staatlich? Strom nicht leider, aber müsste man mehr machen, so einfach staatlich, alles was so Grundbedürfnisse ist, staatlich wegregulieren, wie zur Schule gehen oder ins
Tele
Krankenhaus.
Handynetz auch. Man sagt ja immer, Handynetz durch die Konkurrenz soll das so viel besser werden. Sieht man ja in Deutschland, was da besser wird.
Alles an Vater Staat, den ganzen Bums.
Und dann gibt es ja noch das Argument gegen Vermögenssteuer,
Dass sie dann ins Ausland gehen, dann gehen sie alle ins
dass sie
Ausland.
ins Ausland gehen. Gibt es da, ja, es gibt ja dieses das amerikanische Modell, dass man dann als Passdeutscher in Deutschland Steuern zahlen muss. Das ist in Deutschland, glaube ich, schwierig wegen EU-Recht. Aber auch das ließe sich ändern.
Aber in der EU gleichen sie ja auch die Steuerrechte an. Dann kann man ja sagen, in der EU hast du gar keine Vorteile mehr, wenn du in ein anderes Land gehst. Aber wenn du aus der EU rausgehst, dann machst du diese Passsteuer.
Ja, das wäre auf jeden Fall.
Und Vermögenssteuer. Man muss, das ist nicht Vermögenssteuer, sondern Friedrich Merz sagt ja, runter mit der Erbschaftssteuer. Ich sage, rauf mit der Erbschaftssteuer. Ne? Das ist ja, wie kann man jetzt sagen, die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer und man sagt, wir wollen die Erbschaftssteuer senken. Das ist nun wirklich völliger Quatsch. Die muss erhöht werden, weil da ist es eine Möglichkeit, an die Vermögen ranzukommen. Natürlich gibt es auch viele Tricks, das zu umgehen. Ne? Dann schiebst du vorher schon ein Haus mal, überschreibst du an dein Kind oder so oder mauschelst da irgendwie rum. Aber am Ende des Tages besser, als es nicht zu haben.
Ja. Und es ist wirklich, man kann ja auch die Freibeträge hochmachen. Das ist ja eh so, auch bei Einkommen ist es ja das
Genau, weil
Ding.
man muss nicht mal, man muss ja nicht mal an die Millionäre ran, man muss wirklich an die Milliardäre ran. Weil
Naja,
das
man
ist
kann
da, wo
schon
die
ab
Kohle,
100 Millionen
ab
oder so
100
kann
Millionen
man,
von mir
oder
aus kann man
50,
wegzapfen.
vielleicht 20, so, das ist also die Range. Aber ich würde sagen, wenn man jetzt,
Ja,
ja.
man muss, also wirklich die Superreichen muss man anzapfen, ne? Das ist das Ding, weil das ist da, wo die Kohle liegt. Und häufig liegt die Kohle eben auch nicht mehr in Unternehmen, sondern einfach auf irgendwelchen Banken rum und wird da Generation für Generation weitervererbt, ohne dass da jemals jemand rangeht, so.
Und das muss auch möglich sein, wenn du mehrfacher Millionär bist, vielleicht ab zweistellig, ich weiß nicht die Summe genau, das muss man dann halt rausfinden, wissenschaftlich irgendwie, ab wann das Sinn ergibt. Aber spätestens wenn du 10 Millionen Besitz hast, in welchen Form auch immer, Immobilien, Aktien, Firmenanteile, was auch immer, dann musst du in der Lage sein, das auf deiner Steuererklärung, dein Vermögen, auszurechnen und hinzuschreiben und davon, weil das ist ja, das wird ja auch immer gesagt, dass das ja gar nicht genau festgestellt werden kann, weil dann hat man halt den Picasso zu Hause hängen und dann hat man halt hier Firmenanteile, die
Ja.
volatil sind. Aber das muss ab einem gewissen mit Vermögen kommt halt Verantwortung und dann muss man in der Lage sein, das auszurechnen.
Ja.
Und dann, da muss es auch Stichproben geben.
Schick da jemanden hin zu. Das sind ja auch gar nicht so viele, ne? Wenn du sagst, die Leute, sagen wir mal, ab 100 Millionen legen wir los. Einigen wir uns da drauf. Wie viele Leute musst du denn da abklappern in
Ich finde
Deutschland?
100 Millionen ein bisschen immer,
Ja, aber
das ist
gut,
schon.
ich war sogar bei einer Milliarde, du bist bei 10 Millionen, dann ist 100 Millionen ja jetzt erstmal für das Gedankenkonzept ein faires.
Aber
Lass uns
wenn,
darauf nicht
also.
aufhängen. Was ich meine ist, wenn es 100 Millionen sind, das sind vielleicht 1000 Leute in Deutschland. Nicht mal, die mehr als 100 Millionen haben. Die klapperst du ab, die beleuchtest du mal genau, so, und dann zwingst du sie dazu, mal ordentlich abzudrücken.
Ja, aber was willst du, also mit 20 Millionen hast du für zwei, drei Generationen ausgesorgt. Da kann man ja wohl auch Vermögenssteuer zahlen. Oder
Kann man,
ist das,
natürlich.
also ist mein Gefühl, wie gesagt, die genaue Summe nächste Woche dann, bei, sagen wir euch nächste Woche,
Ja,
rechnen wir mal.
das verstehe ich, verstehe nicht, warum man nicht sagt, wir zapfen die Superreichen an, ne?
Natürlich, weil das ist ja klar,
Zum
warum
Beispiel
das
jetzt
nicht. Ist ja
sie
klar, warum
haben.
das nicht gemacht wird. Weil die Lobby ist da das Ding. Natürlich haben die eine stärkere Lobby. Und natürlich gehört auch Axel Springer zufällig im Superreichen.
Ja,
Und
aber die Leute sind doch nicht alle so dumm, dass sie sich da belabern lassen, ne?
weißt du, wie die Leute sich belabern lassen?
Ja,
Du
sie lassen sich
weißt,
komplett
weil.
belabern. Weil sie auch die, zum Beispiel die SPD. Warum sagt die SPD nicht, wir zapfen die Milliardäre an? Digga, das kann ja wohl, das ist doch ursozialdemokratische Idee.
Ja, frag mal Sigmar Gabriel.
Ja, er ist jetzt
Frag
auch.
mal die Warburg Bank, was
Ja.
die davon halten
Digga, sie
im
stecken ja alle mit
Meeting.
drin, ne,
Und
meinst du?
da ist auch wieder die Linke, muss man einfach sagen. Und jetzt, ey, ich bin echt, ich weiß nicht, vielleicht werde ich irgendwann, wird es einen Backlash geben oder irgendwelche Sachen passieren, aber ich bin echt gehypt, weil Jan van Aken, er sagt auch, ich will gar nicht über Migration reden. Ey, wir fallen doch alle drauf rein auf dieses Framing.
Ja. Gab es guten Artikel auf GMX, finde ich sowieso. Ist jetzt nicht die krasseste Journalismus, aber GMX, man denkt so Billo-E-Mail-Postfach, die haben teilweise gute Beiträge. Habe ich heute eingelesen. Sie haben damit aufgeräumt mit dem Gerücht, wer sich widersetzt, darf bleiben bei der Abschiebung. Also Abschiebewillige, die müssen irgendwie nur sich widersetzen und schon dürfen sie im Land bleiben.
So war es ja bei dem Solingen-Attentäter.
Genau. Und es sind insgesamt, es ist glaube ich eine zweistellige Zahl in Deutschland, wo das tatsächlich der Fall gewesen ist, ne? 35 Leute oder sowas. Und das sind so Einzelbeispiele und daraus wird das so hoch stigmatisiert, als wenn das ein generelles Problem ist. Und sie haben insgesamt mit so neun Mythen, glaube ich, was alles, was diese Abschiebethematik angeht, aufgeräumt. Auch zum Beispiel hunderttausende Menschen könnten eigentlich abgeschoben werden, aber werden einfach nicht abgeschoben. Stimmt gar nicht. Es sind echt 44.000, die ausreisepflichtig sind, und auch davon, von Ausreisepflichtigen, ist ein gewisser Anteil zum Beispiel auch Touristen, wo das Visum abläuft, oder Leute, die hier gearbeitet haben mit dem Arbeitsvisum und das Land einfach nicht verlassen haben. Und ein Teil davon sind dann halt auch zum Beispiel Flüchtlinge, die straffällig geworden sind und eigentlich das Land verlassen müssten.
Ja.
Also, das ist ganz interessant. Können wir euch mal verlinken. Ich will das jetzt nicht komplett durchzitieren, aber es ist ein spannender Artikel.
Ja, und es ist natürlich, ist Solingen grausam, was da passiert ist und so, aber es ist halt, man will da auch nicht dann irgendwie manchmal komme ich mir dann herzlos vor, wenn ich dann mit Leuten diskutiere, die daraus dann irgendwie strengere oder aus dem Fall Konsequenzen fordern, aber es ist halt aus einem Anschlag, so grausam und so traurig er ist, aus einem Anschlag kann man halt keine Schlüsse ziehen für ein Land von 80 Millionen. Es geht halt, also es ist
Naja.
einfach nicht aussagekräftig. Es kann ja auch Integrationsschwierigkeiten geben und große Herausforderungen. Und in manchen Regionen wird es wahrscheinlich zu viel sein. Ich kann wahrscheinlich, die Leute, sie sind in einer ausweglosen Situation, sie kommen aus dem Krieg. Das ist ja alles, sind ja alles Punkte, die Probleme verursachen und die man angehen muss. Aber es ist einfach nicht, und das Hauptproblem in Deutschland, das ist, ja, aber
Ja.
das und die Herangehensweise daran ist einfach die absolut falsche. Wir haben ganz andere Probleme.
Das Hauptproblem in Deutschland ist aktuell, hast du es mitbekommen, Hella von Sinn hat sich beide Beine gebrochen.
Krass. Rest in Peace.
Rest in Peace, Hella von Sinn. Sie hat, war wohl irgendwo zu Gast. Ich habe nur den Beitrag gelesen. Beide Beine. Zuerst Reha, 3 Monate Reha. Jetzt schon 9 Monate her. Sie kann immer noch nicht richtig auftreten. Also gute Besserung.
Gute Besserung, die Arme.
Ja.
War die eigentlich schon mal bei LOL?
Noch nicht, aber war sie schon da? Ich kann mich nicht erinnern zu. Ich habe mir eigentlich die Staffeln alle angeschaut, aber sie würde gut passen.
Jetzt ist ja die neue, wer ist da? Tom und Bill Kaulitz, Sascha,
Ach, krass.
Paulina Rojinski, wie heißt dieser mit dem Polunder?
Ah, Olaf
Olaf
Schubert.
Schubert und Thorsten Sträter. Also,
Ja, der Streder, hat er nicht sogar schon mal gewonnen? Nee, der hat im Finale gegen Teddy verloren.
nee, er hat gewonnen.
Er hat gewonnen, ja, dann
Unverdient.
wird er wieder gewinnen. Und der war nicht mal lustig damals.
Nee, der ist eigentlich eben da, als er, das hat mich für mich ein bisschen so das Bild von Thorsten Sträter zerstört, als er da war. Da fand ich ihn eigentlich
Ja,
überhaupt nicht
weil
witzig.
seine Kunst ist es, Texte aufzusagen. Er kann Texte schreiben und er kann sie mit seiner tiefen, sonorigen Stimme gut aufsagen, ne? Ich weiß gar nicht, ob er auch Gedichte hat, aber er schreibt so Texte mit langen Schachtelsätzen, in der Heute-Show zum Beispiel teilweise im Einsatz gewesen. Und da ist er prädestiniert für. Aber für so Situationskomik, Improvisation, das ist ja nicht so sein Fachgebiet, hatte ich den Eindruck zumindest, als er da einst zu Gast war in der Sendung. Mal gespannt, wie die Kaulitz-Brüder sich schlagen. Ich bin ja großer Unterstützer. Schöne Grüße nach Magdeburg.
Nach LA, ja.
Na, nach LA mittlerweile, hast du recht.
Ja, hast du auch bei Netflix reingeschaut, die Cowlitz?
Nein, Mann, das feiere ich. Also auch ihr Podcast, also das will ich mir überhaupt nicht anhören. Aber ich finde sie irgendwie sympathisch. Ich mag die Jungs, muss ich
Auch mit
sagen.
Heidi Klum verheiratet sein?
Ja, Heidi Klum persönlich finde ich nicht so sympathisch. Aber ist ja sein Ding, kann er machen. Ich kriege auch mehr Bill mit, muss ich sagen. Tom ist gar nicht so viel in der Öffentlichkeit. Aber Bill, wenn man den irgendwo sieht, finde ich immer irgendwie nett.
Ja, also finde ich auch sehr sympathisch. Bill, zwei Fakten über Bill, die ich auch auf TikTok gelernt habe. Erstmal weiß ja jeder, er ist jetzt mit Marc Eggers zusammen scheinbar.
Ach, krass.
Und er hat noch nie in seinem Leben Klopapier gekauft.
Doch, aber ich habe schon häufiger mal geholt, wenn ich im Supermarkt war und welches brauchte. Im Gegensatz zu Bill Kaulitz scheinbar.
Ja, wann ist er erfolgreich geworden? Mit 14, 13, 14?
Hat vorher, ja, aber ist so, ne? Weil vorher hat die Mutter das gemacht.
Und
Und dann
jetzt
war er ein Star. Und jetzt hat er Leute dafür. Heidi Klum
die
holt
in den
ihn.
Arsch abwischen.
Abwischen, ja.
Mit der blanken Hand hat er dann irgendwie so erzählt. Nee, Spaß, also nicht
Geil.
erzählt. Leute kaufen ihm Klopapier, seine drei Assistenten.
Wo wir bei Fäkalthemen sind, ich habe mir einen Witz ausgedacht. Und zwar. Wie nennt man Furz von Rainer Kallmund? Kalifat.
Ja, steep.
Around the corner, Bars. Jo, wollen wir noch? Wir müssen noch ein bisschen Themen, weil wir haben so viel Politik-Talk, da muss man immer viel schneiden.
Ich weiß nicht, ich glaube, habe das Gefühl, wir waren gut
Warum?
diesmal.
Ich habe noch eine Beobachtung gemacht. Und zwar das Wort Raunen. Ne? Es ist so ein reines. Also man kann es im Singular verwenden, aber es ist immer auf mehr als eine Person oder eigentlich auf eine Menschenmenge oder ein Publikum bezogen. Weißt du? Oder kann man sagen,
Aber wenn ich, ja. Ist das nicht erraunte?
er raunte? Ja, aber dann würde ich eher sagen, er grunzte wäre jetzt auch nicht richtig, aber er kam mit. Ja, das würdest du sagen, raunen, er raunte, ist es so, dass man das sagt? Ich dachte so, ist es eher so, ein Raunen ging durchs Publikum. Oder als er die Bühne betrat, raunte die Menge, sowas, weißt du? Dass es immer mindestens 100 sein müssen, bis man von Raunen sprechen kann. Er raunte, was raunst du denn da so vor dir her? So, was sagt man? Viel?
Hast du das mal recherchiert?
Bisher noch nicht.
Raunen ist leises, geheimnisvolles und nur mit gedämpfter Stimme zu jemandem reden. Er raunte ihr Zärtlichkeiten ins Ohr.
Okay, das ist eine Singularverwendung. Also Singular ist ja, die Menge ist ja, nee, das ist nicht so. Das Publikum wäre ja auch Singular, aber bezogen auf mehrere Menschen.
Wenn du so raunst, verstehe ich nichts. Verstehe ich nichts.
Gut,
Oh,
Und dann raunen wir uns mal in den Feierabend rein, oder?
Ich habe noch eine letzte
Ach so,
Frage und das ist
okay.
auch kommt zurück auf die linken Politiker, muss ich nochmal aufgreifen, weil
Okay.
ein wichtiger Fakt, sie haben als Linkenspitze beide, also sowohl Ines als auch Jan, verzichten auf die Hälfte ihres Gehalts. Sie verdienen 2.800 Euro im Monat.
Anstatt 8.000.
Sie orientieren sich da, glaube ich, an den, also
An der KPÖ. Habe ich hier damals,
österreichische, hast du schon erzählt.
habe ich erzählt vor 50 Folgen oder sowas. Hört gerne nochmal nach bei Fleisch und Glashaus, die Fans der ersten Stunde. Sie werden sich erinnern, dass ich hier berichtet hatte von der KPÖ, wo da auch auf Gehalt verzichtet wird.
Und ich muss sagen, ich finde es, ja, es ist ein schönes Symbol, es ist ein starkes Bild. Wahrscheinlich für viele werden das gut finden. Ich glaube, es kommt auch gut an bei einigen, aber ich finde es nicht gut, dass sie das machen, ehrlich
Doch, ich finde
gesagt.
es gut. Warum denn nicht gut?
Ich finde, es ist ein falsches Bild irgendwie. Man muss ja auch, wir leben nun mal im Kapitalismus gut, man will den natürlich auch irgendwie, muss den wahrscheinlich überwinden, wenn man den Planeten irgendwie behalten will. Aber in unserem System muss man eine Leistung natürlich auch irgendwie mit Geld bewerten. Und
Aber freiwilliger Verzicht ist ja kein Zwang. Sie sagen ja von sich aus, wir verzichten freiwillig auf einen relevanten Anteil unseres Gehalts und verteilen das irgendwie, spenden das für sinnvolle
ja,
Zwecke.
also es ist aller Ehren wert.
Und
So ist es.
was ich auch sagen muss, ich glaube, als Politiker ist es nicht schlecht, weil es ist schon wichtig, dass man mit den Sorgen und Nöten der einfachen Leute
Mitfühlen kann.
mitfühlen kann und vielleicht sogar den gleichen Struggle lebt. Und wenn du nur 2.200 Euro hast und eine 50 Quadratmeter Wohnung mietest und dann selber merkst, scheiße, die Inflation kickt rein und ich muss jetzt zum Penny einen Kilometer weitergehen, weil ich mir Edeka nicht mehr leisten kann, dann hat man da vielleicht mehr Empathie, als wenn man sich mit dem Mercedes-Benz Dienstwagen abholen lässt.
Ja, das ist kann es ist schon ein Punkt. Also ich will es auch nicht komplett kritisieren, aber mein Gefühl ist gerade auch, dass wir in Deutschland das Problem haben, dass viele Menschen ja halt nicht in den öffentlichen Dienst gehen oder in die Politik, weil in der Privatwirtschaft natürlich mehr Geld zu holen ist und dass dann auch ein Bundestagsabgeordneter, eine Bundeskanzlerin oder ein Bundeskanzler vergleichbar zu einem Deutsche Bank-Chef oder einem DAX-Unternehmenschef natürlich relativ wenig verdient, was eigentlich unverdient ist. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt selber abwäge, ist es natürlich auch so, dass gerade bei dem ganzen Milliardärsthema und so und bei Pflegenotstand, wenn man solche Sachen noch mit einbezieht, dass natürlich mein Punkt sich, dass Leistung nach Geld bewertet wird, eh nicht realistisch ist.
Das
Deswegen.
wäre sicherlich besser, wenn die Linkspartei in der Verantwortung wäre.
Es ist, ja, und es ist natürlich aller Ehren wert, trotzdem, dass sie es machen, aber es ist auch ein bisschen, ich meine, 2.800 Euro sind auch unterschiedlich viel wert für eine Person, wenn man zum Beispiel irgendwie Wohnungseigentum hat, wenn man Reserven hat, wenn man ein Partner oder eine Partnerin hat, die auch noch gut verdient und so, das ist natürlich, ja, unterschiedlich viel Wert, unterschiedlich Einfluss auf den Lebensstandard hat.
Ja, aber das ist, glaube ich, auch nicht der Anspruch der Aktion, da irgendwie so das so krass differenziert zu sehen. Sondern es geht einfach darum, einen Move zu machen und zu sagen, hey, wir sind bodenständig, wir sind humble und wir wollen nah an der Bevölkerung sein und deswegen verdienen wir auch nur dem Bevölkerungsdurchschnitt entsprechend. Finde ich nicht schlecht. Und vor allem, wenn man selber bereit ist, auf einen Großteil seiner Kohle zu verzichten, ist in jedem Fall ein selbstloser Move. Und das ist bei Politikern ja manchmal schwer zu unterscheiden, inwiefern sie Moves aus Machtinteresse, aus Eigeninteresse oder so. Es gibt ja verschiedene Antriebe. Und dieser Move,
Meistens ist es gar nicht so, ja.
aber dieser Move ist ja wirklich im Kern, weil jeder weiß, wie sehr Geld ein Anreiz ist für jeden. Für alle von uns ist Geld irgendwie immer geil und ein Anreiz. Und zu sagen, ich verzichte auf zwei Drittel davon, finde ich respektabel, muss ich sagen. Ich würde jetzt nicht auf zwei Drittel meiner Kohle verzichten. Könnte ich auch machen.
Könnte ich auch machen, tatsächlich, wenn ich ehrlich zu mir bin. Ja. Ja, es ist, stimmt, du hast mich schon, ich befinde es, ich weiß trotzdem noch nicht, ob es das richtige Signal ist, aber es ist trotzdem, hast du mich auf jeden Fall überzeugt, es ist positiv, dass sie es gemacht haben, ist trotzdem aller Ehren wert, ist trotzdem selbstlos.
Ja, und Jan van Aken, ey, du bist ja aus der Ecke, ne? Komm gerne mal bei Fleischer und Glashaus vorbei. Digga, ernsthafte Einladung, wenn er das hört, gerne vorbeikommen. Ines Schwertner kann natürlich auch gerne rumkommen. Ich weiß nicht, wo sie herkommt. Aber sind beide hier herzlich eingeladen.
Ja, ich bin auch ein bisschen, habe auch ein bisschen schlechtes Gewissen, dass ich, weil ich mir jetzt auch so viel Content von ihm reingezogen habe und so irgendwie
Groupie-mäßig fast.
Fan-Groupie bin von ihm, dass ich jetzt sie ein bisschen vernachlässigt habe. Aber ja, ich finde sie, was ich von ihr gesehen habe, finde ich auch gut. Er ist halt ein bisschen älter, hat schon eine längere History, deswegen ist
Ja,
es jetzt ein
er war
bisschen Van
Waffen,
Aken.
er war von Biowaffen,
Ja,
der
es.
Biowaffen-Dude, Biowaffeninspektor bei der UN war, der stellt euch das mal vor, Biowaffeninspektor, was machst du da? Kommen da häufiger, da kommen sie vorbei mit ihrer Biowaffe und sagen, hier
Nee.
bitte einmal inspizieren.
Es gibt das.
Kannst du auch, Jan van Aken, ich habe hier bei mir so ein paar Biowaffen gebunkert in meiner privaten Bude, kannst du die vielleicht mal unter die Lupe
So ein
nehmen?
reiner Kalmunfurz hast du
Genau, habe ich
gesagt.
im Einmachglas eingefangen.
Nee, ich weiß es tatsächlich, was er gemacht hat, habe ich mir erzählen lassen von ihm. Dass es ging da eigentlich nur um den Irak, weil der Irak hatte ja unter Saddam Hussein gab es dieses Biowaffenprogramm, was Saddam Hussein gemacht hat.
Rest in peace.
Und das wurde jahrelang, hat er das verschleiert. Und dann irgendwann ist die UN da aber raufgekommen, hat das
Ja.
entdeckt. Und das wurde dann wurde alles offengelegt vom Irak, ist Jan van Aken der Meinung. Die UN war eher anderer Meinung, deswegen sind sie ja auch reingebreddert. 2003 oder so.
Ja.
Und dann war Jan van Aken quasi, war nur noch dafür da, die Dokumente dann im Nachhinein zu analysieren.
Also Jan van Aken hat den Irakkrieg verursacht, könnte man fast sagen, wenn ich es richtig
Ja,
verstanden
das
habe.
war ja erst im Nachhinein was damit zu tun, aber ja,
Er
kann
hatte
man
also seine
sagen.
Finger mit im Spiel. Ja, komm gerne in der Show vorbei, um das richtig zu stellen, Jan.
Was ich hier halbwissenmäßig
Nein, du,
verbreitet
das
habe.
wird alles fundiert gewesen sein. Ich meine, mein Take, dass er dafür verantwortlich war für den Irakkrieg.
Äußer dich, Jan. Alles klar, wir hören uns nächsten
Nächste Woche
wieder
bei
beim Sonntag auf
Sonntag, nächste
Fleischer
Folge kommt dann
Glashaus
am Sonntag.
Podcast.
Ciao, Folge.
Tschüss.